Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Mitte Juli, das ist Urlaubszeit oder zumindest Zeit für den einen oder anderen Ausflug am Wochenende. Am besten ans Meer. Wir haben uns umgeschaut an den Stränden im Norden. Wir wollen wissen, wie die Saison nach bzw. mit der Pandemie läuft und wie die Stimmung an Nord- und Ostsee ist. Es gibt Tipps für Ihre Urlaubslektüre und hilfreiche Hinweise in Sachen Sonne und Gesundheit. Das alles hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3531. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Was ist das eigentlich, so ein richtig schöner Strand? Der kann in der Karibik sein, an der Nordsee oder an der Ostsee. Oder aber mitten in der Großstadt. Seit einigen Jahren wird ja allerorten versucht, etwas Strandfeeling in die Städte zu zaubern. Die Beachclubs am nördlichen Elbufer, an den Landungsbrücken und am St. Pauli Fischmarkt hier in Hamburg, die sind vor allem im Sommer Anziehungspunkte für die Einheimischen und für Touristen. Südlich der Elbe in Harburg gab es auch schon mal einen Beachclub, der dann aber schließen musste. Nun hat ein neuer eröffnet. Petra Volkwarzen war fürs Hafenkonzert dort.
Aus den Lautsprechern an der Bar kommt sommerliche Musik. Unter den Füßen feiner Sand, die Sonne scheint. Aloha Ahoi heißt der noch junge Beachclub am Lotsekai im Harburger Binnenhafen. Nicole und Frank haben es sich in den Liegestühlen bequem gemacht. Weit hatten sie es nicht bis hierher.
Wir wohnen da hinten auf der Schlossinsel.
Quasi 150 Meter entfernt. Und das bietet sich an. Für uns fantastisch.
Das ist unser Hausstrand, ja.
Die Fläche in ihrer direkten Nachbarschaft ist eigentlich Bauland. Mit ein paar wichtigen Zutaten hat sich das Grundstück in einen Stadtstrand verwandelt.
Sonne.
Palm, Sand und Getränke.
Gleich kommen noch die Nachbarn dazu, um mit ihnen das eine oder andere Glas Wein zum Start ins Wochenende zu trinken. Dennis vom Betreiber Bel Etage Public ist der Projektleiter für den Beachclub.
Im Winter hatten wir den Weihnachtsmarkt und dabei ist aufgefallen, diese Fläche halt frei ist, weil es ja Bauland ist und noch nicht benutzt wird. Ja, dann kam irgendwie so die Idee zustande, dass man hier vielleicht einen Beachclub machen könnte, weil es gab ja schon mal einen hier vor ein paar Jahren und genau, dass man wieder ein bisschen was in Harburg macht.
Strom und Wasser für die Container zu bekommen, war kein so großes Problem. Die nächste Aufgabe:
dass man genügend Sand hat, da haben wir jetzt 350 Tonnen von, das sollte erstmal reichen.
Wobei es nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die richtige Körnung ankommt.
Das hat auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert, musste ich halt sehr viele Proben schicken lassen, sehr viele Qualitätsunterschiede und muss halt feinkörnig sein. Manchmal hatten wir so ein paar Proben da, da waren halt noch Riesensteine drin und sowas, da muss man halt aufpassen, wenn man halt hier mal Beachvolleyball spielt, dass man da halt sich nicht irgendwo in eine kleine Steine tritt oder sowas.
Elli aus Harburg kennt noch den alten Beachclub im Harburger Binnenhafen.
Also der alte Beachclub hatte einen super tollen Ausblick. Da konntest du ja direkt so in den Hafen reingucken.
Der neue Stadtstrand liegt nicht direkt an der Kaikante. Ein paar Meter sind noch dazwischen. Ellis Freundin Lisa ist trotzdem zufrieden mit dem Ambiente.
Es gibt Palmen, es gibt Sand. Man hat auch einen Blick aufs Wasser, es gibt Schiffe. Es ist doch alles fürs maritime Flair getan hier, oder?
Flo und Falk studieren zusammen und sind das erste Mal hier. Aus anderen Städten kennen sie auch Beachclubs, die gar nicht am Wasser liegen.
In Nürnberg gibt es zum Beispiel auch einen, der ist mitten in der Stadt. Da wird einfach auf den Asphalt der Sand dann hingeschüttet. Es sind ein paar Bäume. Ein bisschen muss schon mit Wasser zu tun haben.
Diese zwei, Markus und Nadine, sind mit dem Fahrrad hier.
Aus der Nähe. Wir kommen aus der Inge-Meisel-Stadt Bullenhausen.
Für sie ist die Tour heute eine besondere Tour.
Ich hatte Corona bis vor kurzem und das ist jetzt meine Belohnung. Ich bin wieder fit. Das heißt, heute ist die erste Radausfahrt, die wir beide wieder gemeinsam unternehmen. Und da war das hier das perfekte Ziel, gerade bei dem Wetter. Traumhaft.
Das Wetter muss passen. Nette Musik, Sand. Ja, schöne Stimmung. Das passt.
Ein Vater mit seinen beiden Söhnen ist inzwischen schon öfter hier gewesen.
A, ich arbeite hier um die Ecke. B, wir wohnen tatsächlich in der Nähe und das sind sozusagen Original-Harburger.
Wenn sie nicht, wie gerade, beim Limo-Trinken von Wespen gestört werden, gefällt es den Kindern auch.
Wir können hier so Fußball spielen. Wir können auch hier so trinken und ein bisschen spielen und ein bisschen entspannen, Fotos machen in der Fotobox. Es gibt hier noch einen Volleyballplatz.
Am Tresen an der Containerbar gibt es nicht nur Speisen und Getränke, sondern auch das eine oder andere zum Ausleihen.
Zum Beispiel Volleybälle und dann auf den beiden Volleyballfeldern kann man dann spielen. Dann haben wir so Sachen wie Boccia oder Wikingerschach und solche Sachen haben wir halt auch da.
2,5 Monate gibt es noch Strandfeeling im Harburger Binnenhafen. Der Beachclub ist ein Beachclub auf Zeit.
Wir schließen am 30. September wieder. Erstmal bis dahin und dann muss man mal schauen, was das neue Jahr bringt, ob man wieder die Möglichkeit bekommt, hier einen Beachclub zu machen oder ein anderes Bauland findet oder ein anderes stillgelegtes Land, wo man halt sowas noch umsetzen kann.
Dennis und sein Team hoffen jetzt erstmal auf einen tollen Sommer 2022, auf dass sie ihren Gästen an möglichst vielen Tagen dieses ganz besondere Strandfeeling in die Stadt zaubern können.
Kurzurlaub auf jeden Fall, das ist halt das Schöne dabei, ne? Dass man den Leuten noch ein bisschen Erholung gibt.
Petra Volkwarzen war südlich der Elbe unterwegs im Beachclub in Hamburg-Harburg. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Bei uns geht's heute um schöne Strände und Tipps für Ihren Sommerurlaub. Wir sind unterwegs an den Stränden von Nord- und Ostsee und schauen uns dort um, das alles in diesem Hamburger Hafenkonzert. Jetzt in den Sommerferien ist natürlich für viele Hamburger Familien die Zeit zum Rausfahren aus der Stadt. Zum Beispiel an die Küsten Schleswig-Holsteins. Sylt, Timmendorf, Büsum oder auch Fehmarn, klar, das kennen Sie vielleicht schon. Aber den dänischen Wohlt, das ist eine Halbinsel zwischen Kiel und Eckernförde. Und obwohl die Gemeinden dort an der Küste auch beliebt sind, sind sie irgendwie trotzdem noch ein Insider-Tipp. Das weiß Sebastian Pazzani.
Wenn man hier aufs Meer schaut, man sieht überall Segelschiffe. Es ist ein traumhaftes Bild.
Sagt Strandesbürgermeister Holger Klink, während er auf einer Bank sitzt und auf die kleinen Wellen guckt, die an den Strand schlagen. Sie sind fast ein Sinnbild für diese Gegend. Hier wird einfach keine große Welle gemacht. Riesige Hotelklötze oder lange Kneipenmeilen, Fehlanzeige. Fast wöchentlich bekommt er Mails von großen Hotelbetreibern, berichtet Klink. Er formuliert dann nette Absagen. Klink und die Gemeindevertreter wollen nicht die Fehler machen, die andere Orte an den Küsten schon gemacht haben.
Wir wollen wachsen in der Qualität, nicht in der Anzahl. Und ich glaube, die Kunst in einem, sag ich mal, guten Tourismus ist, dass es einen vernünftigen Spagat gibt zwischen den Einheimischen und auch den Touristen.
Direkt am Strand sind 2 Hotels, eher klein und fein. Ansonsten bieten die Strander Ferienwohnungen an. Aber nicht alle Gäste bleiben über Nacht. Viele Tagestouristen kommen zum Essen. An der Promenade gibt's einige Restaurants und Fisch steht garantiert auf jeder Karte. Von wegen, der ist heute nur noch zugekauft. Strande hat noch echte Fischer.
Es gibt auf jeden Fall jeden Tag fangfrischen Fisch. Der wird im Hafen direkt verkauft. Und nicht nur, dass wir ganz, ganz frischen Ostseefisch haben. Im Landesinneren haben wir auch einige Seen und haben dort ganz viel Süßwasserfische, wo auch eine Fischfarm ist. Das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche regionale Produkte, die wir hier anbieten können.
Und zum Fisch passt natürlich Wein. Und selbst der kommt direkt aus Strande. Denn auf einem Gutshof am Rande des Ortes gibt es einen mini-kleinen Weinberg. Naja, eigentlich ist es eher eine Weinwiese, denn das Land ist flach. Man kann also nach dem Essen super spazieren gehen. Holger Klink, was wäre denn da so eine typische Strecke?
Es ist quasi Pflicht, einmal Strande komplett zu durchlaufen, das heißt bis zum Leuchtturm, weil man die ganze Vielfalt eigentlich kennenlernt. Den Hafen, man sieht den wunderschönen Kurstrand und man sieht dann eben auch diese riesigen Naturareale, wo wir mit alten Parkrinderrassen diese Wiesen pflegen, bis zur Steilküste Richtung Schwedeneck, wo man auch die Natur direkt erleben kann.
Schwedeneck ist die Nachbargemeinde von Strande. Direkt an der Küste sind die beiden Orte mit einem Wanderweg verbunden, der oben auf der Steilküste verläuft. Und das auch noch teilweise in einem Wald, der irgendwie verwunschen wirkt. Wirklich außergewöhnlich. Wer einigermaßen fit ist, einige Stunden Zeit hat und keine Höhenangst hat, der ist hier genau richtig.
Nennt sich der europäische Küstenwanderweg. Man muss schon teilweise aufpassen, dass die Wege sehr dicht an die Steilküste rangehen. Es ist natürlich auch teilweise gefährlich, aber man hat wunderschöne Ausblicke von da oben teilweise. Herrlich.
Berichtet Schweden-Ex-Tourismuschef Manfred Malon, während er seine Pause in einem der Strandkörbe verbringt. Ganze 13 Ortsteile hat die kleine Gemeinde. Und die sind total unterschiedlich. Eins haben sie aber gemeinsam. Es geht ruhig zu. Und falls Sie ein Thema für einen Klönschnack mit den Einheimischen suchen, Wassersport geht hier immer. An den Stränden von Schwedeneck gibt es viele Angebote und die werden längst nicht nur von Gästen genutzt.
Bei uns am Strand haben wir eine Tauchschule, wir haben eine Surfschule, Stand-up-Paddeln können Sie hier, Sie können Tretboote mieten. Und es sind natürlich ganz, ganz viele Boote sowieso auf dem Wasser hier unterwegs, die aus Richtung Kiel oder Eckernförde kommen und hier dann ankern und hier sich hier mal aufhalten.
Bei einem so großen Angebot eigentlich ein Wunder, aber in Schwedeneck haben Besucher an einigen Tagen ganze Strandabschnitte für sich allein, sogar im Sommer.
Das ist das, was uns hier ausmacht. Von daher sind wir gar nicht so böse, dass wir im Grunde im Moment noch ein Insider-Tipp sind.
Nur an einem Platz ist auch schon mal etwas mehr los. Etwas versteckt liegt am Strand des Ortsteils Surendorf das Blossom Beach. Eine mondäne Strandbar mit riesigen Fensterfronten, die auch nach Blankenese oder Eppendorf passen würde. Oder vielleicht sogar an eine Balearenküste, findet zumindest der Tourismuschef.
Ich als Mallorca-Liebhaber und Kenner sehe natürlich, dass das so in diese Richtung geht und freue mich immer, wenn ich da vorbeigehe und sehe, dass das gut besucht ist. Das ist doch ein anderes Flair, das Blossom Beach. Es kommt ganz anderes Klientel hierher. Das heißt, der Bekanntheitsgrad alleine durch die Gäste, die dort auftauchen, auch aus dem Hamburger Raum, ist perfekt für uns hier.
Was für Besucher sowohl in Schwedeneck als auch in Strande zum Problem werden kann, ist die Parkplatzsuche. Es gibt zu wenige und sobald die Sonne rauskommt, sind sie überfüllt. Cornelia und Kurt aus Hamburg-Ohlstedt hatten Glück. Sie parken fast direkt am Strand. Eigentlich wollten sie mit ihrer Enkeltochter an den Elbstrand, der war mal wieder ziemlich voll. Jetzt sind sie eine gute Stunde länger gefahren und haben dafür viel, viel Platz.
Die meisten nehmen Falkensteiner Ufer und das ist ja wirklich überfüllt und das ist recht beschaulich hier. Wenig Leute, wenig Urlauber, finde ich.
Das ist ja etwas ruhiger, ne? Mit Enkelkind passt es schon hier. Weil sie toben kann, wie sie möchte, ne? Und tritt keinem auf die Füße.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute geht's um Sommer, Sonne, Meer und Urlaub. Und damit die Urlaubswochen tatsächlich auch die schönsten des Jahres werden, gilt es einiges zu beachten. Stichwort Wehwehchen am Strand und in der Sonne. Ich bin verabredet mit Dr. Marc Waschewski. Er ist hausärztlicher Internist im Gesundheitszentrum in Quickborn. Dr. Waschewski, Sonne ist ein Riesenthema. Wie lange kann man denn in der Sonne bleiben, ohne dass es einem zum Nachteil gereicht, sprich schadet?
Leider ist das nicht so pauschal zu beantworten wie so häufig. Es hängt sehr stark von dem Hauttypen ab. Insbesondere helle Hauttypen müssen natürlich aufpassen. Man sagt eigentlich immer so 10 Minuten Sonneneinstrahlung langt schon aus. Danach können die ersten Schäden entstehen, womit wir dann natürlich beim Thema Sonnenschutz wären.
Der Sonnenschutz ist ein gutes Stichwort. Wie soll ich denn da rangehen? Es gibt Sonnenschutzfaktoren. Ich glaube, nach oben hin keine Grenzen, nach unten hin schon. Was hilft?
Erstmal muss man, glaube ich, den Faktor, der da immer auf diesen Flaschen draufsteht, verstehen. Also wenn da steht Sonnenschutzfaktor 30, bedeutet das, wenn ich bei einem hellen Hauttyp 10 Minuten in der Sonne bin, dass ich mit einem vollständigen Schutz dann 30 mal 10 Minuten, also 300 Minuten in der Sonne bleiben könnte. Leider sind das alles so ideelle Laborzahlen. Das bedeutet, wenn ich viel schwitze, wenn ich ins Wasser gehe, verändert sich natürlich die Zeit und ich muss unbedingt ans Nachcremen denken, um wieder meinen Schutz zu erhalten.
Gesetzt den Fall, ich habe es völlig vergessen, mich einzucremen, schlafe am Strand ein, werde wach und sehe aus wie ein frisch gekochter Hummer. Außerdem tut's weh, was ist dann zu tun?
Natürlich als erstes aus der Sonne rausgehen, ist ja klar. Danach kühlende Maßnahmen, man muss dann sehen, was kann ich für die Haut tun, welche Hautstellen sind verbrannt. Kühlung zum Beispiel mit feuchten Umschlägen, zum Beispiel mit Quark. Vielleicht hat man auch eine Apres-Lotion in der Hand, die ja auch kühlend tätig ist. Und natürlich auch dann in der Folge die Sonne unbedingt meiden.
Nun will ich ins Wasser. Meine Mutter hat früher immer gesagt, Kind, geh nicht mit vollem Magen ins Wasser. Gilt das heute noch?
Ja, das gilt auch noch, weil natürlich die Verdauung ganz viel Blutfluss und Blutzirkulation bedingt. Das bedeutet, man empfiehlt eigentlich schon so eine Stunde nach dem Essen mit doller Aktivität im Wasser zurückhaltend zu sein.
muss ich mich tatsächlich erst langsam an das doch meistens etwas kühlere Nass gewöhnen oder kann ich gleich mit einem mutigen Sprung rein?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es gilt ja eigentlich, oder es gab immer auch von meinen Eltern die Ansage, vorher erst den Oberkörper benetzen mit der Kälte. Es kann durchaus bei raschen Temperaturwechsel von sehr heiß ins kalte Wasser zu Problemen mit Herz und Lunge kommen. Deswegen würde ich weiterhin empfehlen, diese Taktik zu beherzigen.
Im Wasser gibt es auch jede Menge Tiere, die da Hausrecht haben und sich entsprechend wehren. Stichwort Quallen. Wenn mich dann eine Qualle so berührt hat, eine bestimmte Art von Quallen, dass ich Ausschlag kriege und dass es weh tut, was kann man dagegen tun?
Diese Quallen kommen leider ja überall vor, in der Nordsee, in der Ostsee, im Mittelmeerraum. Und das Problem ist einfach, dass man eigentlich am besten Essigwasser bräuchte, was natürlich nicht jeder dabei hat. Deswegen meine dringende Empfehlung: bei bewirtschafteten Stränden sind ja meistens die Rettungsschwimmer da, die haben so etwas. Wichtig ist zu verstehen, dass diese Quallen, die haben so eine Kapsel und die bricht dann auf und dann kommt so ein Dorn raus, der dann das Gift in die Haut bringt. Dass man die Haut dort nicht abrubbelt mit dem Handtuch, das ist ja so ein erster Reflex, auch nicht Süßwasser nehmen, weil das fördert eben das Aufplatzen der noch vorhandenen Kapseln. Also ganz vorsichtig sein, Essigwasser, wenn nicht vorhanden, Meerwasser, kein Süßwasser, kein Alkohol, weil sonst das Brennen immer schlimmer wird. Problem sind vor allem natürlich die Kinder, die dann manchmal auch im Gesicht getroffen werden und so ein Kind dann irgendwie mit Essigwasser oder mit irgendwas zu versorgen, ist sicherlich eine große Aufgabe für die Eltern.
Ich habe immer gedacht, die Quallen seien die einzige Gefahr, die von tierischer Seite am Strand und im Wasser lauert. Aber Sie haben da noch ein anderes Tier auf dem Zettel.
Genau, das Petermännchen. Das Petermännchen gehört ja zu den giftigsten Fischen Europas und hat eben auf der Rückenflosse ein Gift. Und diese Fische, die befinden sich im Boden, im nahen Wasser, sodass man eben gerne dort drauf tritt. Und das kann doch ordentlich Folgen haben. Der Fuß schwillt an, man kann Fieber kriegen, man kann länger nicht laufen. Ist wirklich eine sehr unangenehme Vergiftung. Dort ist es anders. Dort würde man desinfizieren, anders als bei der Qualle. Ein Tipp gibt es immer noch, wenn vorhanden. Man kann den Fuß in so 40 bis 50 Grad warmem Wasser baden, weil dieses Gift des Petermännchens denaturiert. Also es zerstört sich sozusagen bei heißeren Temperaturen. Ansonsten aber auch einen Arzt aufsuchen, weil das doch schon auch ernstere Folgen haben kann.
Das war Dr. Marc Waschewski, hausärztlicher Internist aus Quickborn. Herzlichen Dank. Warnemünde, das war viele Jahrzehnte das Traumziel aller DDR-Urlauber an der mecklenburg-vorpommerschen Ostseeküste. Der bekannteste und auch größte Badeort, ein Vorort der Großstadt Rostock. Und auch im Vereinigten Deutschland haben vor allem die Urlauber aus dem Osten dem Badeort die Treue gehalten. Doch wie sieht's heute in Warnemünde aus? 33 Jahre nach dem Mauerfall und im Jahr 1 nach der Pandemie. Dagmar Amm berichtet.
An jedem Wochenende und oft auch zwischendurch erklingt im Warnemünder Kurhausgarten Musik. Und sie findet immer ihr Publikum. Bis zu 38.000 Gäste am Tag oder 2,2 Millionen Übernachtungen pro Saison verzeichnet das Ostseebad. Kreuzliner aus aller Welt legen direkt in Warnemünde an. Und der Bahnhof ist keine 500 Meter von der Wasserkante entfernt. Rüdiger Noll vom Shanty-Chor Die Glashahns findet es nicht weiter erstaunlich, dass Warnemünde so ein beliebtes Reiseziel ist.
Es wird ja immer davon geschwärmt, dass Warnemünde den breitesten Sandstrand von der nordostdeutschen Ostseeküste hat. Und das ist auch tatsächlich so. Und es ist jetzt ja nach der Corona-Epidemie ja wieder, dass also sehr viele angestammte Urlauber wiedergekommen sind.
Und sie finden, was sie 2 Jahre lang vermisst haben.
Der Strand, der alte Strom, der ist toll. Das gehen wir Stunden hin und her. Also.
Wir haben noch vorhin das Drachenbootrennen angeschaut. Das war auch sehr spannend. 20 Mann auf einem Boot, war total interessant. Ja, und wir genießen jetzt einfach die Sonne und das Wetter.
Ja, es ist einfach toll hier. Mir gefällt's.
Über so viel Lob freut sich Jan Krugmann, der mit seinem Kompagnon in der Warnemünder Mühlenstraße mehrere Restaurants betreibt.
Im Moment sieht die Saison so aus, dass wir auf die vielen Bundesländer warten, die sich jetzt in die Ferien begeben und sind aber mit dem diesjährigen Verlauf sehr zufrieden.
Bei der Suche nach Arbeitskräften für diese erste Saison nach Corona waren Jan Krugmann und sein Kompagnon erfolgreich. Dafür gingen sie ungewöhnliche Wege.
Wir haben tatsächlich jetzt sogar jemanden aus einer Strafvollzugsanstalt erfolgreich rehabilitiert ist ein ganz neues Modell für uns, haben wir auch keine Erfahrung mit gehabt, aber läuft super. Der junge Mann ist super motiviert.
So halten die Restaurants auch einem Ansturm stand, wie ihn die Warnemünder Woche gerade dem Ostseebad bescherte. 900 Seglerinnen und Segler aus 22 Nationen lieferten sich Wettkämpfe. Und an Land und auf dem Wasser sahen Tausende zu. Thorsten Schrank ist Vorsitzender des Warnemünder Segelclubs und gehört zu den 300 Freiwilligen, die die Sportler betreut haben. Dass Segler sein Heimatrevier gern besuchen, wundert ihn nicht.
Wir haben vor allen Dingen ein freies Revier. Sobald wir aus den Molen raus sind, haben wir meist guten Wind und können einfach losfahren, ob nach Osten, Westen oder nach Norden. Nur nach Süden geht es bis Rostock. Das ist eher was, wenn wirklich Schiedwetter ist, dann kann man auch das noch machen.
David Riedinger segelt zwar nicht, das Wassersportrevier vor Warnemünde hat es ihm dennoch angetan.
Also wir sind heute da zum Kitesurfen und ja, schön heute. Es ist eigentlich mit viel Wind immer sehr spannend, weil viele Wellen und sehr kurz. Also es macht echt Spaß zum Surfen und ist auch für Anfänger gut, weil man einen Teil hat, der nicht so tief ist noch.
Mit Wind im Haar, Sand an den Füßen und Neoprenanzug hält man ihn für einen typischen sportlich ambitionierten Warnemünde-Urlauber. Liegt man da richtig?
Nee, eigentlich nicht. Da hinten steht das Institut für Ostseeforschung, das IOW, und da bin ich Doktorand im Moment.
Gut 200 Menschen sind in dem Institut tätig und in der Seestraße gibt eine kleine Ausstellung einen Einblick in den Forschungsalltag. Die ist allerdings eher ein Geheimtipp. Was Warnemünder als erstes empfehlen, wenn man sie nach einem Ziel im Seebad fragt, liegt auf der Hand.
Das Erste, was man sollte auf den Leuchtturm steigen.
Der ist nach wie vor Seezeichen und wird darüber hinaus vom Leuchtturmverein für Gäste offen gehalten. Frank Mangelsdorf und andere ehrenamtliche Leuchtturmwärter geben gern auch ein paar Informationen über den Leuchtturm, die man so nicht erwartet.
Das ist jetzt hier der Raum, wo jetzt es noch eine Etage tiefer geht, in den Farblast. Und dann geht noch eine Etage tiefer, da geht es im Petroleumraum. Wo früher das Petroleum hochgepumpt wurde bis nach oben in den Leuchtturm, damit er funktionstüchtig war.
Genau anschauen kann man sich den Aufbau des Leuchtturmes dann im Heimatmuseum von Warnemünde. Das ehemalige Fischerhaus steht in der Achterreich, einer der beiden Straßen am alten Strom von Warnemünde, die für Besucher wohl die typischsten sind im Seebad. Schmale Giebelhäuschen mit Veranda stehen hier dicht an dicht. Das Heimatmuseum illustriert das Alltagsleben der Warnemünder. Seefahrt und Leuchtturm gehören dazu und Museumsleiter Christoph Wegener ist stolz auf einen Plan vom Leuchtturm.
Das ist nochmal so ein Schnitt und da sieht man ganz unten die zwei Keller, ne? Einmal den Petroleumkeller und darüber dann nochmal ein anderer Keller.
Im Museum wird gerade eine Sonderausstellung zum Leuchtturm vorbereitet, denn im kommenden Jahr wird der 125 Jahre alt. Auch wer die typische Warnemünder Tracht kennenlernen möchte, findet sie im Heimatmuseum ausgestellt. Der Warnemünder Trachtenverein hat sie gespendet. Dessen Vorsitzende Karin Skarbert hat ihre eigene Zuhause in der Truhe.
Die Tracht sieht man auf der Straße nicht mehr, sondern nur, wenn wir zum Imgang hier durch Warnemünde gehen oder während der Warnemünder Woche einen Auftritt haben. Oder in diesem Jahr zum Beispiel gehen wir zweimal im Monat einfach nur spazieren. Als Fotomodell und wenn wir nach Hause gehen, dann ziehen wir die Tracht aus und dann sieht man sie nicht mehr.
Aber immerhin, man kann Glück haben und der Trachtengruppe über den Weg laufen. Und nach einem solch stimmungsvollen Eindruck Warnemünde am besten genießen, wie es Shanty-Sänger Peter Sukowski empfiehlt.
Gutes Essen, gutes Trinken und sehr langsam die Uhr laufen lassen.
Und damit zur Tugend machen, wofür die Warnemünder und die Mecklenburger allgemein früher eher belächelt wurden.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ich weiß nicht, was Sie im Urlaub so machen, aber neben jeder Menge Bewegung steht bei mir Lesen ganz oben auf der Wunschliste. Doch was passt denn am besten zu Sommersonne im Meer und wie findet man das Richtige unter den Tausenden von Neuerscheinungen jedes Jahr? Welchen Tipp hat da die Fachfrau? Unsere Reporterin Petra Volkwarzen war bei der Buchhandlung Fuchs in der Hafencity.
Blick aufs Meer, die Füße im Strandkorb hochgelegt und endlich mal genug Zeit zum Lesen. Welches Buch kommt mit in den Urlaub? Maike Fuchs von der Schiffsbuchhandlung Fuchs in der Hafencity empfiehlt diese Geschichte über die abenteuerliche Reise eines Hamburgers.
Das Buch heißt Der Flussregenpfeifer von Thomas Friedrich und es geht um den Hamburger Oskar Speck, der 1932 auf die verrückte Idee kam, mal mit dem Faltboot von Deutschland bis letztendlich nach Australien zu paddeln.
Maike Fuchs kannte die Geschichte des kühnen Faltbootfahrers vorher nicht. Umso spannender, jetzt davon zu lesen.
Das Wasser schlug krachend gegen sein Boot, seine Schultern, die Ohren. Der Puls begann zu rasen. Mit hastigen Paddelschlägen hielt er die schlingernde Sonnenschein auf Kurs. Zwischen dem Knarzen des Gestells hört er sein eigenes Stöhnen. Mit dem plötzlichen Ruck wurde der Sog des Wassers ein weiteres Mal stärker. Der Gurt drückte gegen seinen Bauch und er versuchte, durch das bedrohlich peitschende Wasser etwas zu erkennen. Er hatte das Paddeln beherrscht, bevor er lesen konnte. In Hamburg hatte Oskar an hunderten von Nachmittagen wie ein Besessener das Faltbootfahren geübt.
Eine Kundin in der Schiffsbuchhandlung wählt ihre Urlaubsbücher am liebsten passend zum Reiseziel aus.
Ich schaue gerne nach Büchern, die dort spielen, wo ich hinfahre. Wir waren zum Beispiel jetzt gerade eine Woche auf Pellworm und da hatte ich Butter bei die Fische gelesen.
Eine Art Dokumentation über die Klimaklage einer jungen Pellwormerin. Von der Hafencity in den Hamburger Norden. Janina Buschmann macht im Büchereck Niendorf Nord ihre Ausbildung zur Buchhändlerin.
Ja, also unser ganz großer Tipp für den Sommer ist Ewald Ahrens Roman »Der große Sommer«.
Schon das Cover macht Lust aufs Buch. Ein Junge, der ins Wasser springt, umgeben von Luftbläschen.
Also es ist ein Coming-of-Age-Roman. Es geht um Frieda, der gerade seine Abschlussprüfung so ziemlich verhauen hat. Und anstatt mit seiner Familie wie sonst in den Urlaub zu fahren, heißt es für ihn diesen Sommer lernen. Und zwar beim Großvater, der auch relativ streng ist. Und der Frieda hat da natürlich überhaupt keine Lust drauf. Und dieser Sommer wird aber ganz anders, als er das so gedacht hat. Er erfährt nämlich die erste große Liebe mit Beate und verbringt einen wirklichen Traumsommer mit ihr und mit seinem besten Freund und seiner großen Schwester Alma. Und er lernt auch ganz viel über den Großvater, was er vorher so gar nicht alles so wusste. Später tanzten wir auf der Mauer. Johann hatte seine Mundharmonika dabei und spielte. Rock oder Blues oder was auch immer. Es hörte sich gut an. Dann nahm Alma sie ihm weg und tanzte mit ihm ohne Musik. Wir tanzten nur zu den Geräuschen der Nacht. Auf der einen Seite der Garten, auf der anderen der Graben. 15 Meter, zwischen Sicherheit und Tod. Beate und ich wirbelten einmal nah am Rand entlang und hielten atemlos inne und lachten. Da küssten wir uns zum zweiten Mal. Wir würden nie sterben, so fühlte sich das an.
Diese Kundin im Büchereck Niendorf hat ihr Buch für den Dänemark-Urlaub gerade gefunden.
Flüssiges Gold, das ist ein Krimi, der in Italien spielt und sich um Olivenöl handelt.
Was sie im Urlaub besonders gern liest.
Auf alle Fälle ein Taschenbuch, kein E-Book. Ich mag lieber, wenn es raschelt. Und leichte Lektüre für den Strandkorb, das heißt Krimis oder Kurzgeschichten.
Und noch ein Stopp in der Buchhandlung am Mühlenkamp in Winterhude. Buchhändler Jörg Bauer empfiehlt dieses Buch für den Sommer.
Sehr, sehr gut ist Elisabeth Stroud, eine Autorin, die bei uns nicht so unbedingt bekannt ist, hat aber den Pulitzer-Preis bekommen. Ihre Bücher spielen immer in Crosby, das ist eine kleine Stadt bei Maine. Ja, also es geht um eine pensionierte Mathelehrerin, Olive Kitteridge. Und die ist halt eine zentrale Figur in diesem Ort Crosby. Und es werden halt so sehr menschliche, schöne Geschichten ineinander verwoben. Elisabeth Stroud mit Blick aufs Meer.
Hamburgs Buchhändlerinnen und Buchhändler wünschen einen schönen Urlaub und viel Spaß bei der Strandkorblektüre.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Bei uns geht's heute um die Strände an Nord- und Ostsee. Und wenn Sie alle dort baden gehen, dann wissen Sie, dass Menschen ein waches Auge auf Sie haben und im Zweifelsfall Sie im Notfall aus dem Wasser holen. Am Mikrofon des Hafenkonzerts ist jetzt mein Kollege Christian Bug, den kennen Sie alle aus dem NDR-Fernsehen, aus dem Hamburg-Journal. Christian Bug, es hat einen Grund, dass wir hier zusammen sprechen, denn du bist einer der Menschen, die im Notfall tatsächlich dafür sorgen, dass Leute aus dem Wasser gerettet werden. Du arbeitest für die DLRG. Wie sieht so ein Wochenende am Strand für dich aus?
Das beginnt in der Regel damit, dass ich mich in unserer Unterkunft einfinde in Scharbeutz, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Kameradinnen und Kameraden frühstücke. Das ist auch immer gleichzeitig nochmal so ein bisschen Teambuilding, weil man ja auch nicht immer alle kennt, weil viele ja aus ganz Deutschland zusammenkommen und wenn dann da neue dabei sind, dann kann man sich bei so einem Frühstück erstmal nochmal kurz begrüßen, bevor man dann das erste Mal am Strand zueinander trifft. Natürlich kennt man auch viele dann über all die Jahre. Dann gibt es eine Ansprache des jeweiligen Wachführers. Das ist derjenige, der an dem Tag dann die Truppe zusammenhält. Da wird dann drüber gesprochen, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, wie zum Beispiel Wassersportveranstaltungen im Wachgebiet, wenn da zum Beispiel Regatten gesegelt werden oder sowas. Oder besondere Strömungen, Wetterverhältnisse, wo man an welcher Stelle des Strandes, auf was man da zu achten hat. Ja, und dann geht es in der Regel los an den Strand. Dann werden die Boote zu Wasser gelassen. Da helfen in der Regel alle nochmal mit. Und dann verlegt, wie das so schön dann in der Sprache heißt, verlegt jeder Rettungsschwimmer zu dem ihm zugewiesenen Turm.
Ihr, die Rettungsschwimmer, macht das alle ehrenamtlich. Was war deine Entscheidung dafür, da am Wochenende hinzufahren und diesen Job zu machen?
Das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich mache das jetzt mit Unterbrechung seit 26 Jahren. Und die Entscheidung, das zu machen, war für mich damals so eine Mischung aus dem Sport, dem Schwimmsport, den ich damals betrieben habe. Aber ich auch immer gerne am Strand bin. Ich komme halt hier aus Hamburg, bin immer schon als Kind viel an der Nordsee und an der Ostseeküste gewesen. Und der Strand ist für mich auch so ein Kraftplatz und so ein Kraftort. Und ich bin einfach gerne da, bin aber nicht einer derjenigen, der da einfach, wie man das vielleicht auch früher gemacht hat, sich einfach 8 Stunden lang hinlegt und dann alle 20 Minuten vom Bauch auf den Rücken dreht. Das ist mir zu langweilig. Und so kann ich eben den Schwimmsport mit meiner Liebe für den Strand kombinieren und dann eben auch noch eine gute Sache tun, einen Dienst an der Gesellschaft. Und es macht einfach richtig viel Spaß.
Aus diesen vielen Jahren Erfahrung, hast du den Eindruck, dass die Menschen, die an Nord- und Ostsee Urlaub machen, jetzt speziell für dich an der Ostsee, dass die sorgloser geworden sind oder dass sich mehr Menschen, die schlecht schwimmen können, ins Wasser trauen?
Sorgloser würde ich nicht unbedingt sagen, aber zwei Dinge sind in der Tat zu beobachten, nämlich zum einen, dass die Schwimmfähigkeit sehr stark nachlässt, gerade bei den Jüngeren. Das war schon vor Corona so, dass viele Kinder und Jugendliche nicht mehr richtig schwimmen konnten und jetzt durch die fast, ja, inzwischen 2,5, knapp 3 Jahre Pause, in der es einfach keinen Schwimmunterricht gab, ist das nochmal extremer geworden. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass die Aufmerksamkeit von Eltern schlechter geworden ist. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt viele Eltern, die aufpassen. Es gibt viele Eltern, Großeltern, die ein Auge auf ihre Kinder haben. Aber leider gibt es auch zunehmend Eltern, die mehr auf ihr Handy gucken als auf ihr Kind. Und die so eine Mentalität an den Tag legen, dass wenn sie an den Strand kommen, die Rettungsschwimmer ja schon auf ihre Kinder aufpassen. Und dann müssen sie das halt nicht tun. Aber die Rettungsschwimmer sind keine Babysitter.
Glaubst du, dass alle Menschen wissen, was es für Signale am Strand gibt? Also zum Beispiel die rote Flagge heißt, dass man da nicht ins Wasser darf, weil halt Strömung und Wetter zu schlecht sind. Müsst ihr da aufklären vor Ort?
Teil 1, nein, es wissen nicht viele, was das bedeutet. Und das ist in der Tat auch ein Manko, wo auch wirklich noch besser dran gearbeitet werden muss. Da können wir uns vielleicht sogar auch ein Stück weit nochmal an die eigene Nase fassen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wird da viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Es gibt Videos von der DLRG, es gibt ganz niedrigschwellig einfach klassische Angebote. An jedem Rettungsschwimmerturm kann man nachlesen, was das bedeutet. Und jeder Rettungsschwimmer erklärt es auch immer wieder. Aber wir merken es auch immer wieder, dass eben viele es nicht wissen. Viele Norddeutsche wissen es inzwischen, aber gerade mein Einsatzgebiet, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, da sind einfach wahnsinnig viele Touristen, die aus dem Binnenland kommen und die wissen es nicht immer. Dabei ist es so einfach.
Christian Bug, Kollege und als Rettungsschwimmer im Einsatz. Wir sprechen gleich weiter hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Am Mikrofon des Hamburger Hafenkonzerts ist immer noch mein Kollege Christian Bug, der viele Wochenenden im Jahr als Rettungsschwimmer am Strand von Scharbeutz verbringt. Christian, du machst das schon sehr viele Jahre. Gibt es eigentlich einen Einsatz, an den du dich besonders erinnerst, der dich im Nachhinein noch beschäftigt hat?
Ach, da gibt es verschiedene. Es gibt so viele kleine Momente, die einem einfach positiv in Erinnerung bleiben, wenn man zum Beispiel ein Kind gerettet hat und das dann einen Tag später nochmal wiederkommt und dann dem Rettungsschwimmer vielleicht ein Eis vorbeibringt oder sagt, ich habe in der Ferienwohnung nochmal ein Bild für euch gemalt, weil ihr immer so gut aufpasst oder weil ihr mir gestern geholfen habt. Das ist schon schön. Wir hatten vor, ich glaube, 2 Jahren einen Einsatz in Scharbeutz, direkt unterhalb der Ostseetherme. Das ist genau die Grenze zwischen Dimmendorfer Strand und Scharbeutz, wo eben die rote Flagge aufgezogen war wegen Badeverbot. Wir hatten einen Nordostwind mit einer sehr starken Unterströmung. Trotzdem sind Menschen ins Wasser gegangen und wir mussten dann ausrücken, um einen vermissten Schwimmer zu suchen, einen Familienvater, den ich dann auch mit einem Kameraden im Wasser entdeckt habe. Also wir sind dann auch reingegangen, obwohl es auch für uns anstrengend ist, unter diesen Bedingungen dann im Wasser zu sein. Boote konnten wir nicht ins Wasser lassen, weil die Dünung und die Brandung einfach so stark war, dass man da mit Booten nicht hin konnte. Also blieb nur der schwimmerische Einsatz. Und dann haben wir diese leblose Person dann eben im Wasser entdeckt. Und ich habe den dann an Land gezogen. Und da ist er dann gleich von dem Rettungsdienst und meinen medizinischen Kameraden an Strand weiter behandelt worden. Und das war schon ja nachhaltig beeindruckend, weil da natürlich dann die Familie war, die außer sich war, die Frau hat geweint, die Angehörigen haben geweint, weil der Mann wirklich bewusstlos war. Und wenn dann wirklich nur ein Hubschrauber kommt, der Notarzt kommt, das ist ja auch ein beeindruckendes Szenario. Dieser Patient ist dann noch einmal im Rettungswagen wieder belebt worden, ist dann ins Krankenhaus gebracht worden, aber ist dann leider 6 Stunden später im Krankenhaus dann leider auch verstorben.
Wie hältst du dich fit für solche Einsätze?
Zu wenig, um ehrlich zu sein. Also da geht noch mehr. Ich schaffe immer noch souverän, möchte ich behaupten, ohne dass das jetzt so eingebildet klingt, die nötigen Voraussetzungen, die es da gibt. Aber ich würde manchmal gern mehr machen, aber es gibt halt auch noch den Beruf, es gibt auch noch eine Familie, da geht halt nicht immer so viel, aber ich versuche schon auch immer noch einmal bis zweimal in der Woche schwimmen zu gehen, also einmal Minimum. Also ich gehe einmal in der Woche richtig noch klassisch jetzt im Sommer an die Ostsee selber oder eben ins Freibad und sonst in der Winter-Herbstsaison trainiere ich einmal in der Woche im Schwimmbad. Laufen hin und wieder auch nochmal, ja, und dann versuche ich auch schon, mich wirklich gesund zu ernähren. Also nicht so viel Alkohol, auch öfter mal Fleisch weglassen, so solche Dinge.
Die Schwimmbäder gerade hier auch in Hamburg leiden unter extremem Mangel an Rettungsschwimmern. Wie sieht's an der Ostsee aus? Wie ist die DLRG überhaupt aufgestellt? Welchen Eindruck hast du? Kommt da was nach?
Im Moment ist es in der Tat herausfordernd, die Stationen nicht nur an der Ostsee, sondern auch an der Nordsee und auch im Binnenland zu besetzen. Hat verschiedene Gründe. Nach 2 Jahren des Nicht-Urlaub-Machens sagen viele, wir wollen jetzt erstmal wieder richtig Urlaub machen. Und das andere ist, dass uns einfach auch wirklich fast 2 Generationen an Rettungsschwimmern fehlen. Wir konnten in den vergangenen 2 Jahren keine Rettungsschwimmer ausbilden, die uns dann als Nachwuchs in der Tat fehlen. Und deswegen ist das schon schwierig, da die Lücken zu füllen. Es gibt einige Strandabschnitte, da klappt das ganz gut. Es gibt einige, wo es nicht so gut klappt und das ist in der Tat herausfordernd. Da sind aber alle gefragt. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Da ist die DLRG selber gefragt. Es gibt aber auch noch andere Wasserrettungsorganisationen, wie zum Beispiel die Wasserwacht vom Roten Kreuz. Die sind da natürlich genauso mit im Rennen. Aber natürlich auch die Gemeinden. Also die müssen auch die Umstände schaffen, dass man da auch einen attraktiven Dienst machen könnte. Denn wir haben viele junge Leute, Studenten, die natürlich umgarnt sind für die verschiedensten Tätigkeiten und die suchen sich natürlich das aus, was für sie am attraktivsten ist. Und wenn sie dann eine Wache haben, die noch einen Linoleumboden aus den späten 70er Jahren haben, dann überlegen die sich vielleicht, ob sie da ihren Sommer verbringen wollen. Von daher muss da auch ein attraktives Umfeld geschaffen werden.
Mein Kollege Christian Bug über den Einsatz als Rettungsschwimmer an der Ostsee. Danke für das Gespräch und ein herzliches Dankeschön für deinen Einsatz. Mit besten Grüßen an deine Kollegen, die dafür sorgen, dass wir einen sicheren Strandurlaub verbringen können. Dankeschön.
Darf ich noch eine kurze Sache vielleicht anfügen? Die Kolleginnen und Kollegen machen das ehrenamtlich. Die kriegen bummelig so, sagen wir mal, zwischen je nach Tätigkeit 5 bis 7 Euro am Tag, wohlgemerkt. Seien Sie freundlich zu denen. Die opfern ihren Sommer, die opfern ihre freie Zeit, die verzichten auf Zeit mit ihrer Familie, um den Strandbesuch sicher zu machen. Einfach ein nettes Lächeln, eine freundliche Ansprache, damit ist schon vielen geholfen.
Christian Bug und ein Lächeln und ein Dankeschön an alle Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. Das kommt auch von mir und denken Sie einfach daran, wenn Sie das nächste Mal am Strand sind. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sie haben NDR 90,3 eingeschaltet. Das ist das Hamburger Hafenkonzert und wir haben uns schöne Strände im Norden angeschaut. Mal ehrlich, warum eigentlich in die Ferne schweifen, wenn das Schöne doch so nahe liegt? Zum Beispiel Cuxhaven, Nordseeheilbad und gar nicht weit weg von Hamburg. Und wenn der Flieger nicht abhebt oder man nicht weiß, ob am Ende überhaupt einer zurückgeht, dann kann man doch eigentlich gleich vor der eigenen Haustür Urlaub machen. Die Hoteliers und Gastronomen hierzulande, die freuen sich. Und wer das Abenteuer mag, der kann ja sogar mit dem Boot von Hamburg nach Cuxhaven schippern. Frank Jacobs war für uns schon mal da und hat sich ein Bild gemacht, ob sich die Reise lohnt.
Am Strand von Cuxhaven zwischen den Stadtteilen Dunen und Döse spielen Familien mit Kindern am Strand, lassen Drachen steigen. Im Hintergrund ziehen riesige Containerschiffe gemächlich ihre Bahnen. Am Horizont erkennt man einen kleinen Wald, aus dessen Mitte ein viereckiger Turm herausragt. Dort liegt Hamburgs äußerster Stadtteil, die Insel Neuwerk. Gerade kommt eine Kutsche von dort mitten durchs Watt gefahren, voll mit Urlaubern.
Ah!
Cuxhaven ist das größte deutsche Seeheilbad und hat viel zu bieten, sagt Kurdirektor Olaf Raffel.
Von Saalenburg angefangen, das sehr naturräumlich geprägt ist, mit dem Wernerwald, die Küstenheide, da haben wir noch ein richtiges Cliff, Sandstrände in Dun und in Döse, aber auch, dass wir hier am Weltschifffahrtsweg sind, also für jeden ist etwas dabei.
Richtige Urlaubsidylle also. Aber auch der hat Corona zugesetzt. Die Übernachtungszahlen sind in den vergangenen Jahren eingebrochen. Und noch jetzt kämpfen die Hoteliers und Gastronomen mit Personalmangel und müssen Angebote einschränken. Aber es sind auch neue Gäste gekommen, die vorher noch nie in Cuxhaven waren, sagt Raffel. Und diese Saison scheint endlich wieder eine gute zu werden, so der Kurdirektor.
Wir sind in das touristische Jahr sehr gut gestartet. Und in den Zahlen können wir sehen, dass wir an 2019 schon wieder Anschluss gefunden haben. In Teilen sogar leicht übertroffen bei den Übernachtungszahlen, haben wir sogar ein leichtes Plus von 5% mehr als 2019.
Tatsächlich tummeln sich schon viele Menschen auf der Strandpromenade oder im Ortskern von Dunen. Allerdings scheint das Geld nicht mehr so locker zu sitzen wie vor Corona-Zeiten, stellt Nadine fest. Sie verkauft an der Strandpromenade Crepe.
Nicht so gut. Wenige Leute hier. Entweder ist das Wetter zu warm oder es ist zu kalt, zu windig, zu viel Regen. Muss auf jeden Fall ein bisschen mehr
locker. Ja.
Bei Thorsten Afmann im Laden kaufen ein paar Urlauber noch schnell Dosenbier und Cola. Seit 30 Jahren gibt es seinen Spezialitätenladen nun schon. Heißt, er verkauft maritime Spirituosen, Süßwaren und Schokolade, die irgendwas mit der Küste zu tun haben. Aber auch bei ihm klingelt die Kasse noch nicht so richtig.
Die letzten zwei Wochen waren ja im Prinzip nur die Nordrhein-Westfalen da. Und die sind zwar ganz gut, wenn sie zusätzlich kommen, dann merkt man das. Aber wenn die alleine sind und noch 14 Länder fehlen, dann ist doch ein bisschen schwach.
14,60 haben wir bestellt.
Immerhin kommt schon ein bisschen was rein. Afmann hofft jetzt auf die Niedersachsen und vor allem die Hamburger. Die kämen sonst gern und in Scharen. Angesichts stornierter Flüge und Unsicherheit im Flugverkehr wegen steigender Corona-Zahlen und wegen des Ukraine-Krieges kommen vielleicht auch wieder mehr Menschen nach Cuxhaven, hofft Afmann. Schließlich sei die Stadt an der Elbmündung ideal zum Urlaub machen.
Ist doch ganz nett. Also ist alles auf dem Haufen. Man muss nicht weite Wege haben. Man kann sich schön am Strand vergnügen. Und bei Schlechtwetter kann man dann doch mal ins Wrackmuseum gehen und sich was angucken. Da Windstärke 10 heißt das Ding jetzt, ja.
Auch den Urlaubern, die schon da sind, gefällt's.
Wir kommen schon seit über 40 Jahren und das ist mal sehr schön hier. Der Strand ist relativ lang und eigentlich hat man hier alles. Uns gefällt's hier.
Nett. Kurze Wege, schöner Strand, schöne Kneipen. Hier kann man nett sitzen, Aperol trinken, Seele baumeln lassen, aufs Wasser gucken.
Super kann man hier Radfahren. Nicht so gut in der Stadt, da ist es ein bisschen voll, aber so die Radwege am Meer entlang, wunderbar.
Auf dem Watt gucken ist so schön, oder nicht? Muscheln haben wir gesammelt. Nein, ist sehr schön hier in Cuxhaven, auf jeden Fall. Oder in Dun. Ne?
Ein Nichts bin ich und doch noch so viel mehr. Ein Nichts bin ich und doch noch so viel mehr.
An der Promenade hat sich Chris Cosmo aufgebaut und macht Musik mit einer Autoharp, eine Art Zither.
Danke dir, schon wieder bist du da.
Immer wieder werfen ihm Kinder und Erwachsene Geld in seinen Instrumentenkoffer.
Da gibt es ein berühmtes Restaurant, Buena Vista.
Ja, Buena Vista kenne ich.
Das ist, ja.
Auch für einen Plausch hat er Zeit. Hier geht eben alles etwas gemächlicher zu. Chris Cosmo ist schon viel rumgekommen in der Welt. Aber hier, in der Stadt mit der berühmten Kugelbarke an der Elbmündung, ist er hängen geblieben. Aus gutem Grund, sagt er.
Ich fühle mich so etwas von zu Hause, wie ich mich noch nirgends gefühlt habe. Ich habe in Los Angeles gelebt, ich habe in San Francisco gelebt, in San Diego, in Paris habe ich, in Nizza habe ich gelebt, in Rom immer mehr als 3 Jahre. Aber ich habe mich nirgendwo so zu Hause gefühlt wie hier in Döse, in Cuxhaven. Perfekt, absolut perfekt. Das nicht bleibt, das nicht bleibt, wie es war.
Frank Jacobs und der Urlaub am Strand von Cuxhaven. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und das war's schon wieder von heute. Ich hoffe, Sie haben noch einen wunderschönen Urlaub vor sich. Natürlich sind wir auch in der kommenden Woche für Sie da.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Wir erzählen die Geschichte des Hamburger Hafens. Los geht's am kommenden Sonntag mit der Stadtgründung, dem Freibrief des Kaisers Barbarossa und Hamburgs Aufstieg zur bedeutendsten deutschen Hansestadt. Petra Volkwarzen, Dietrich Lehmann und Jan Wolf sprechen mit Historikern und Hafenexperten und lassen die Geschichte des Hamburger Hafens im Radio wieder lebendig werden.
Sind Hamburg. Hamburg.
Und wenn Sie diese oder andere Hafenkonzertsendungen noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das in unserem Hafenkonzert-Podcast. Alle Informationen dazu, die gibt's bei uns im Internet unter ndr.de/903 und in unserer NDR Hamburg-App. Das war's für heute vom Hamburger Hafenkonzert. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, ich bin Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.